ziceam fost răin, ne întoarce acasă cu prea multe griji și un dor nesfârșit. O masă ne așteaptă la pomul vieții, cu Domnul ce spune, bine ați venit. Haine albe ne așteaptă pe noi sus în cerul, o coroană de aur, un prinț glorios, un cămin fericit, pentru noi pregătește, bun venit, ne așteaptă Hristos.
Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich bin jetzt der Letzte in der Reihe und mancher ist wahrscheinlich schon in Aufbruchstimmung. Ich möchte keinen hindern, der jetzt sagt, ich muss nach Hause. Ich werde einen kleinen Einblick geben in die Zukunft. Wir haben ja einiges gehört, was in diesem Jahr vor sich gegangen ist. Und jetzt möchte ich einen Text mit euch lesen, der sehr kurz ist, aber der uns sehr viel sagen kann. Psalm 119, längste Psalm, aber das ist der kürzeste Vers da drin. Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. In dieser Welt, in diesem Jahr, ist nicht viel Positives geschehen. Die Mächte in der ganzen Welt und auch in Europa haben ihre Probleme. Und in einigen Stunden beginnt ja bereits das neue Jahr. Und wir fragen uns, was wird das neue Jahr uns jetzt bringen? Das alte Jahr war nicht so günstig, wir haben es vorhin gehört, belastend für die Politiker, belastend auch für das Christentum. Und jetzt wollen wir uns fragen, wie geht es denn weiter? In den biblischen Texten erscheint ein großes, glänzendes Bild. Ich denke an Daniel 2, Vers 28, wo es dort heißt, Gott hat kundgetan dem König Nebukadnezar, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Jetzt werdet ihr sagen, das ist ja eine alte Geschichte, die können wir schon gut. Aber ich will euch auch erklären, dass viele Theologen und Gelehrte das nicht so sehen, wie wir es sehen. Die modernen Gelehrten und Theologen sagen, einem Menschen ist unmöglich zu glauben, dass es Wunder gibt und dass es Weissagung gibt. Sie sagen, das gibt es nicht. Und infolgedessen legen Sie das, was wir an Daniel 2 vor uns sehen, ganz anders aus. Sie sagen, der Daniel, der das geschrieben hat, der hat nicht im 5. vorchristlichen Jahrhundert gelebt, sondern im 2. vorchristlichen Jahrhundert hat das ein Jude geschrieben, der ist unbekannt. Etwa ums Jahr 165. 130 wurde ja die Septuaginta abgeschlossen. Also kurz bevor das geschehen ist, hat er niedergeschrieben, was dann unter dem Namen Daniel in das alttestamentliche Buch hineingesetzt wurde. Und deswegen sind auch die Länder, die dargestellt werden, etwas anders geschildert, weil man sagt, wie konnte einer aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert genau wissen, was in der Zukunft liegen soll, oder besser gesagt, im 5. Jahrhundert der Daniel, wie konnte der wissen als Mensch, was in der Welt geschehen kommen würde. Und deswegen sagt man, das muss einer gewesen sein, das ist aktuell, Leute, das muss einer gewesen sein, der die ersten Länder schon erlebt hat. Was war das erste Land? Babylon. Was kam dann? Dann sagen die Medien. Und dann kommt als drittes Land Persien. Und dann kommt als viertes Land Griechenland. Rom war ja noch gar keine Weltmacht gewesen. Die Schlacht bei Pydna im Jahre 168 hatten die Römer Mazedonien besiegt und da fing erst die Weltmacht Roms an. Im 2. vorchristlichen Jahrhundert war Rom als Weltmacht überhaupt nicht bekannt. Alexander, der hatte das 4. Reich und dann fiel das ja auseinander in so verschiedenen Teilreiche. Das ist die Auffassung heute der sogenannten gelehrten Leute. Dass einmal ein Reich Gottes kommen wird, interessiert in unserer Zeit wenig. Hört ja auch nichts mehr davon. Und jetzt stehen wir vor dieser Situation. Was sagen wir denn eigentlich dazu? Im Jahre 1947 hat man ja in Qumran, wo früher die Essener zu Hause waren, hat man ja in den Höhlen Fragmente von alten Schriften gefunden. Wichtigste war das Buch Jesaja natürlich, wenn er nach Jerusalem kommt, dann seht ihr dort in dem Museum dieses Buch Jesaja. Gelehrten heute meinen, drei Schreiber haben daran gearbeitet. Dort ist das ein einzig Ganzes. Der Jesaja hat das geschrieben, weil er auch einige Dinge angeführt hat, die für seine Sicht damals noch in der Zukunft lagen. Und man hat 7 Fragmente gefunden über das Buch, aus dem Buche Daniel. Daniel war ja geschrieben in Hebräisch. Und von Daniel 2, Vers 4 bis Daniel 7, Aramäisch, alte Schriften. Dann haben sich die Schriftkundigen daran gemacht und die Schriftkundigen haben gesagt, das, was uns hier vorliegt an Fragmenten, stammt nicht aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert, denn das ist ein ganz anderer Schreibstil. Der gehört ins 5. oder 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Die Archäologen und die Geschichtswissenschaftler und die Schreibkundigen. Die haben gesagt, das Buch Daniel muss im 5. oder sogar im 6. Jahrhundert geschrieben worden sein. Und wenn ihr eine Jubiläumsbibel besitzt, so der Übersetzung aus dem Jahre 1912, überarbeitet nochmal eine kleine Ausgabe in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, und dann werdet ihr in der Einleitung zu Daniel 2 und in den Anmerkungen feststellen, dass dann immer zwei verschiedene Aussagen geschehen. Vier Weltreiche, Babylon, Persien, Medo-Persien eigentlich, Griechenland, Rom. Und dann steht da drunter und die zerteilten Reiche dann. Dann steht aber die zweite Darstellung da, die die Gelehrten heute vertreten. Babylon, Medien, Persien, Griechenland, dann ist Schluss. Interessant ist festzustellen, dass der Kores oder der König Kyros der Zweite, der nachher Babylon ja im Jahre 539 erobert hat, dass er im Jahre damals 559 einen Krieg gegen die Meder geführt hat. Meder und Perser waren ein eng verbundenes Volk, Brudervolk. Sie sprachen die gleiche Sprache, iranisch. Iran, Persien, heute nennt sich das Iran. Und dieser Kyros der Zweite, der hat einen Krieg geführt gegen den König von Medien. Das war sein Schwiegervater. Er hatte dessen Tochter geheiratet. Und nach seinem Sieg haben sich dann die beiden Völker zu einem Volk verbunden und nannten sich dann Medo-Persien. Und als Medo-Persien immer mehr Völker unterworfen hat, dann fiel das Medien weg und dann nannte man das nur Persien. Also die Archäologen und die Wissenschaftler in dieser Erforschung, die sagen ganz deutlich, es hat vier Weltreiche gegeben, Babylon, Persien oder Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann die zerteilten Reiche. Und die zerteilten Reiche, das ist jetzt für uns das Interessante. Aber dazu möchte ich sagen, gab dann den Josephus, war ein jüdischer Oberkommandierender in dem Krieg gegen die Römer in Galiläa, wurde dann gefangen genommen, hatte sich angefreundet mit dem Kaiser Vespasian und hat dessen Vornamen angenommen, Flavius Josephus. Und er war ein Geschichtsforscher. Und er sagt in aller Deutlichkeit, der Daniel, der das Buch Daniel geschrieben hat, der lebte damals zur Zeit des Nebukadnezars. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und glaubte erforscht zu haben, dass der Alexander der Große ja nach Palästina und nach Jerusalem gekommen war und dort die jüdischen Priester ihm das Buch Daniel gezeigt haben. Und er glaubte, dass er dann der Sieger ist aus dem bestimmten Kapitel. Auch dann, in späterer Zeit, kamen eine ganze Reihe Geschichtsausleger der Kirche. Die waren alle der Meinung, der Daniel hat gelebt im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Auch der Luther, auch der Calvin. Sie haben das so ausgelegt, wie wir das auslegten. Und der Luther hat sogar angeführt, dass die zerteilten Reiche dann aus dem Römischen Reich hervorgegangen sind. Und er führte Frankreich an, er führte Spanien an, er führte England an. Calvin genauso. Nur ab dem 7. Jahrhundert und dann später wieder, 17. Jahrhundert, wollte ich sagen, da kam dann langsam diese Aufklärungszeit. Und heute ist man nüchtern und sagt, es kann es ja nicht gegeben haben. Weissagung, dass ein Mensch Jahrhunderte voraussagen kann, was da kommen wird, das gibt es nicht, weil man heute leider Gott ausschaltet. Und jetzt ist für uns die interessante Frage, in welcher Zeit leben wir denn jetzt? Wir leben nun in der Zeit der zerteilten Reiche. Und da ist für uns die Frage, was steht darüber denn im biblischen Text? In Daniel Kapitel 2, ich will euch nicht zu lange aufhalten, Daniel Kapitel 2, Vers 42 und Vers 43 können wir einen kurzen Einblick nehmen. Denn das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Daniel Kapitel 2, müssten das eigentlich ein bisschen auswendig kennen, aber man vergisst leider viel. Ich lese Vers 42 und Vers 43. Dort steht Folgendes aufgeführt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten oder durch verwandtschaftliche Verhältnisse, steht im Grundtext, miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Was steht denn hier drin? Was ist im Augenblick in unserer Zeit die Sehnsucht? Hier unsere Bundeskanzlerin, die steht voll und ganz für die Europa-Union, hängt auch mit unserer Währung, mit unserem Geld zusammen. Viele Leute haben Angst, wenn Europa auseinanderfällt, was ist dann? Seht die Probleme in Griechenland, in Spanien, in Portugal, jetzt auch in Italien. Wie geht das weiter, müsste man fragen. Unsere Bundeskanzlerin müsste eigentlich wissen, was hier in der Bibel steht. Hört ja schon die Engländer, die sagen, also mit der Europa-Union so wollen wir nicht mehr viel zu tun haben. Die haben auch den Euro nicht eingeführt. Und es ist interessant, ich erinnere mich, als ich junger Prediger war, vor rund 60 Jahren, war ich in Hannover. In Hannover hatten wir einen Vorsteher, der hieß Hennecke. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Ein Bruder Hennecke war in Bremen Vorsteher, nachher ist er nach Braunschweig gezogen. Und er hatte eine nette kleine Schrift verfasst, 16 Seiten, DIN A5, über Daniel 2. Hatte damals sich ein Auto besorgen lassen, Kapitän, Opel Kapitän, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, großer Wagen war das. Und hatte in Bremen sich oben einen Lautsprecher anbauen lassen. Und wenn der abends einen Vortrag hatte am Sonntag, dann fuhr der mit seinem Kapitän durch die Straßen. Achtung, Achtung, ich möchte einen Hinweis geben auf einen wichtigen Vortrag heute Abend. Das Thema lautet, Sie sind herzlich eingeladen, Beginn 8 Uhr. So fuhr der da durch die Straßen, da hat man früher geworben, öffentliche Vorträge. Und nachher wurde es verboten von der Polizei, weil wir das so nachmachten. Und der hat diese Schrift geschrieben, über Daniel 2, 16 Seiten. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer sehr für die Gestaltung Europa war. Hat Kontakt zu Frankreich aufgenommen, zu anderen Ländern. Und da denke ich, das ist eigentlich ein armer Mann, der ist ja Katholik, der weiß ja gar nicht, was in der Bibel steht. Der weiß nicht, dass die Völker, die sich so aus Rom gestaltet haben, dass die gar nicht zusammenhalten werden. Stark, schwach, so sah es ja aus. Und weil ich so ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, da habe ich doch gewagt, mir ein schönes Kuvert zu beschaffen, ein nettes kleines Schreiben, und habe das Kuvert, schön frankiert natürlich, Adresse an das Bundeskanzleramt, das war damals in Bonn, zu Händen Herrn Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Dann habe ich die Schrift da reingelegt und dann habe ich das in den Postkasten geworfen. Jetzt dachte ich, was wird denn da passieren? Naja, Tage vergingen, da ist gar nichts passiert. Und da denke ich, das werden seine Sekretäre da gelesen haben, werden gedacht haben, das ist ein komischer Onkel, und dann schmeißen sie weg. Nur, eines Tages, doch, das war ein paar Wochen rum, wohnt in Untermiete noch, war nicht verheiratet, mit mir das Zimmer, so haben da die unverheirateten Prediger gelebt, da in Hannover. Da kam doch meine Hauswirtin, klopfte an und kam rein und sagt, Herr Müller, Sie haben heute Post bekommen vom Bundeskanzleramt. Oh, hat so schön einen weißen Brief gehabt und den überreichte sie mir und dann blieb sie stehen. Sie war sehr neugierig, sie wollte wahrscheinlich wissen, was schreibt denn der Herr Bundeskanzler dem hier und zu meinem Untermieter? Naja, ich wusste ja auch nicht, was in dem Brief drin stand und deswegen habe ich dann ganz vorsichtig, habe ich dann die Tür so zugemacht und dann habe ich den Brief aufgerissen. Und da stand drinnen, herzlichen Dank im Auftrage von Herrn Bundeskanzler Adenauer, so wollen wir uns bedanken. Und der Herr Bundeskanzler hat angeordnet, dass wir Ihnen eine Ehrenplatzkarte beilegen für den Europakongress, der in Hannover, in der großen Niedersachsenhalle stattfinden sollte. Das sind 2000 Plätze da drin, 2000 Plätze. Und da gucke ich nach und da kriege ich eine Ehrenplatzkarte in der zweiten Reihe. Der zweiten Reihe. 4 Wochen später habe ich mich schön angezogen und denke, jetzt gehe ich da mal hin. Die Polizei war da und wie es so gestaltet ist. Und dann stand da ein großes Schild. Die Ehrenplatzkarteninhaber linken Eingang nehmen. Dann nahm ich den linken Eingang, ich war noch jung. Und da stand einer da an der Tür. Er guckte mich so an und da zeigte ich meine Platzkarte vor. Da guckte er mich wieder an, von oben bis unten. Haben Sie den Ausweis dabei? Ja, ich sage, den Ausweis dabei. Guckt er den an. Na, er holt den Saalordner, aber der guckte mich auch wieder von oben bis unten an. Ich war jung, es waren alles andere feierliche Leute, Minister und was da alles reinmarschierte. Und dann wurde ich in die zweite Reihe. Es waren so 10 Reihen waren da für die Ehrengäste. Ich saß in der zweiten Reihe da drinnen. Und dann ging die Veranstaltung los. Da sprach zuerst der Vizekanzler Blücher. Weiß nicht, ob er den noch kennt, war von der FDP, glaube ich. Der Adenauer selbst war nicht anwesend. Aber dann sprach der Robert Schumann, ein Außenminister aus Frankreich, der dann die zweite Rede, alle voll Hoffnung, also die Länder in Europa werden sich vereinigen. Und dann kam der dritte, das war der Präsident des schon gegründeten Europarates aus Brüssel. Und der sagte ganz deutlich, und das habe ich gut gehört, Europa, natürlich wollen wir ein, aber da gibt es noch manche Probleme. Das sagt er ganz deutlich. Gibt es noch manche Probleme. Das war vor rund 60 Jahren. Da hat man sich halbwegs gefunden, aber was ist jetzt los? Was sagt uns denn die Heilige Schrift? Und das ist das Wunderbare, wenn wir jetzt Vers 44 lesen. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und das sollte in uns wirken. Wir haben ja anfangs gelesen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und viele hoffen im nächsten Jahr, dass doch die Probleme gelöst werden und dieses Hin und Her und diese vielen endlosen Sitzungen auch dieser einzelnen Würdenträger der Staaten abklingen kann. Aber jetzt gibt es noch etwas, ganz kurz zum Schluss. Ich denke an das, was jetzt in Offenbarung 11 steht. In Offenbarung 11, Vers 15, das ist der Abschluss der sogenannten 7 Posaunengesichte. Und da wird uns Ähnliches erzählt wie in Daniel Kapitel 2. Denn wir lesen in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Und der siebente Engel posaunte, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel und sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ähnlich wie das, was wir bei Daniel im Alten Testament gefunden haben. Aber jetzt, was steht in Vers 6? Die Völker sind zornig geworden. Und wenn ihr jetzt so die Zeitungen gelesen habt, im Fernsehen geguckt, in diesem Jahr, das ja nun ausklingt, dann habt ihr festgestellt, das ging in Tunesien los. Und dann kam Libyen an die Reihe. Und dann kam Ägypten dran. Und dann kam Syrien dran. Und überall empören sich die Bewohner. Und sogar, was man sich gar nicht vorstellen konnte, in Russland demonstrieren diese Leute. Hier steht, die Völker sind zornig geworden. Kurz bevor Jesus wiederkommen wird, kurz bevor das Reich Gottes einen Anfang nimmt, wird es Uneinigkeit unter den nachfolgenden Reichen von diesem großen Standbild geben. Sind die Völker zornig geworden, und am Schluss, da steht dann drinnen, dass es den Lohn geben wird, den Knechten, den Propheten, den Heiligen, und dass auch geschrieben steht, und diejenigen, die die Erde verderbt haben, die stehen unter dem Zaun Gottes. Interessant für uns ist, dass wenn wir auf Jesus jetzt hören, dass Jesus damals, Matthäus 24, Vers 15, den Hinweis gegeben hat, dass Daniel ein Prophet ist und die Jünger darauf hingewiesen hat, was Daniel damals vor 500 Jahren gesagt hat. Und wenn Jesus sagt, Daniel ist ein Prophet, Daniel hat von dem großen Gott im Himmel diese Offenbarung bekommen, dann dürfen wir ihm voll vertrauen. Und dann wissen wir, was es bedeutet, was hier steht. Dein Wort ist tatsächlich meines Fußes Leuchte. Und wenn wir gerade bei Jesus sind, ganz kurz zum Abschluss, in Lukas 21, da steht das ja auch geschrieben, mit dem heute die Völker und die Länder zu kämpfen haben. Lukas Kapitel 21, da lesen wir in den interessanten Texten, und zwar hier, denke ich, ja, Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden sagen, sie werden ratlos sein, steht hier, denn das Meer und die Wasserwogen, die werden brausen. Haben wir jetzt die Philippinen, denkt daran, was da überall geschieht. Das sind die Dinge, die uns dargelegt werden. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen. Hochinteressante Darstellung, die uns hier gegeben wird. Und deswegen wollen wir zuversichtlich sein beim Eintritt in das neue Jahr, das vor uns liegt. Wir wissen, die Probleme werden zunehmen auf Erden. Aber wir wissen, dass das Reich Gottes dadurch näher gerückt ist. Und deswegen möge Gott uns helfen, dass er immer wieder uns leiten lassen an durch sein Wort, so wie das Psalm 119, Vers 105 uns sagt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Thank you.
der Frieden.